Wer freut sich immer wieder neu einfach so an einem guten, köstigen Stück Brot? Immer wieder aufs Neue. Wer hat das so immer wieder neu gern? Und wer hat immer wieder gern so ein richtig gutes Stück Fleisch? Ah, da gehen noch mehr entschlossene Hände auf. Ich bin gespannt beim Nächsten. Wer freut sich immer wieder so an einem Gemüsetauer? Jawohl, oder an einem Salatauer, liebe Gemüse. Ja, Salatauer noch ein bisschen mehr genau. Das sind alles so Nährstoffe, die tun uns einfach immer wieder neu gut. Okay? Und so wie es Nährstoff gibt für unseren Körper, so gibt es auch himmlische Nährstoffe. Und so wie wir für unseren Körper Nährstoff brauchen, eben gibt es auch das, die himmlischen Nährstoffe immer wieder aufs Neue. Und ich liebe das Bild von Manna, wie Gott immer wieder das Manna hat lassen regnen. Nährstoff. Und die brauchen wir. Sonst sind wir geistlich platt. Und ich wünsche dir auch heute für den Abend, für die Message, für die weitere Celebration, dass du kannst so für dein Leben, für dein geistliche Leben, kannst so himmlische Nährstoffe erhalten für dich, die dir einfach Power geben, dass du kannst den Lauf gehen, wo du sollst gehen. Okay, yes. Letzten Sonntag waren wir ja beim Salomon voll dran gewesen. Und wenn du bist da gewesen, letzten Sonntag, ich habe dann auch die Message beendet, wir waren so mitten in dem Salomon, in dem Königsgebet drin gewesen und dann auch gesagt, nächsten Sonntag werden wir weiterfahren. Wenn du letzten Sonntag nicht bist da gewesen, du kannst den Podcast noch sehr gerne hören, dass du vielleicht auch noch ein bisschen mehr die ganze Linie hast vom Salomon. Und gleich werde ich jetzt einfach gerade voll weiterfahren. Ich denke, wenn du nicht bist da gewesen, trotzdem wirst du heute vieles mitnehmen können. Der Salomo, er hat 990 vor Christus ist er auf die Welt gekommen, er ist König geworden. Und mein Message-Titel heute ist ja Salomo eindrücklich. Eindrücklich. Der Salomo war nicht irgendein König, sondern er war ein König mit der, ich kann sagen, zu der damaligen Zeit mit der Strahlkraft über die ganze Welt. Also, die Welt war noch ein bisschen anders von den ganzen Kommunikationsmöglichkeiten. Aber ein sehr moderner Mann. Staatsmännisch. Und das Eindrückliche bei ihm war eben, dass er nebst dem, dass er auf der einen Seite so am Puls von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, vom Politischen war, ist er zugleich so nah an dem Herz von Gott gewesen. Und in diesen Kapitel, es gibt so zwei Kapitel, das eine ist 1. Könige 8, wenn du jetzt die ganze Fülle, die ganze Breite willst nachlesen, oder auch 2. Chronik 7, da siehst du ein gewaltiges Gebet vom Salomo. Und heute schauen wir eigentlich das an, was Gott ihm geantwortet hat. Und das ist ja das Gewaltige, weil wir beten, ist ja gut. Aber wenn Gott noch eine Antwort zurückgibt, das ist auch nochmal gut. Und lass uns das zusammen mit dran anschauen. Danina hat bereits so ein bisschen den breiten Text gelesen. Ich kann unmöglich alles anschauen. Ich werde es ein bisschen abbrechen auf diesen Text. Wenn mein Volk, sagt Gott zum Salomo, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und das ist nur ein kleinen Ausschnitt von dem Gewaltigen, was Gott ihm sagt. Und lass mich das noch einzeln mit dir anschauen in den nächsten Minuten. Die erste Stelle, die wir haben von dem, was Gott sagt, ist, wenn mein Volk, über den mein Name genannt ist, sich demütigt. Sich demütigt. Nun, Demut ist in heutiger Zeit nicht so gross geschrieben. Ich habe noch nie von einem Kurs gehört, einen Demut-Leiterkurs. Dann würdest du wahrscheinlich mit Teilnehmerzählen nicht überrennt werden. Aber Demut ist ein absoluter Schlüssel im Reich Gottes, wie Gott sein Reich baut, wie Gott unsere Herzen baut. Das ist ein anderes Thema. Aber gehen wir kurz zu den Hühnern. Machen wir kurz einen Sprung zu den Hühnern. Nimm 10 Hühner, die neu zusammen, irgendwo in ein Gehege, in einen Stall, und in kürzester Zeit wirst du Zeuge von einem atemberaubenden Phänomen. Und zwar, was darum geht, dass so schnell wie möglich eine Hackordnung entsteht. Das heisst, Huhn Nummer 1 hackt auf das Huhn Nummer 2. Das Huhn Nummer 2 lässt sich hacken vom Huhn Nummer 1, geht aber die Hackeritis weiter auf Huhn Nummer 3. Das Huhn Nummer 3 hackt auf das Huhn Nummer 4. Und so geht es das Ganze durch bis zum Huhn Nummer 10. Uns allen ist klar, dass Huhn Nummer 10 ein miserables Leben tut. Leben. Nun, das arme Huhn, genau. Kann man mit ihrer Celebration, die wir sind weg. Danke. Nun, das ist ein pointiertes Bild, aber ich glaube, unser ganzes Gesellschaftsleben, alle Gesellschaftsschichten, sind mehr, mal viel, mal mehr, so von dieser Rangordnung charakterisiert. Das drückt immer irgendwo, irgendwie durch. Und jetzt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf die Erde und über ihm steht, wie du es gesagt hast, er erniedrigte sich. Also in der ganzen Menschheitsgeschichte, wenn es ein Mensch gegeben hätte, der absoluter Anwärter auf die absolute Nummer 1 gewesen wäre, dann wäre es Jesus gewesen. Aber er sagt, er hat sich, oder bei ihm gesagt, er hat sich demütigt. Jesus hat sich nie in das System von der Rangordnung hineinziehen. Ja, er hat jede Gelegenheit genutzt, um das auf den Kopf zu stellen. Und sein Augenhauptmerk war, wenn zum Beispiel bei dem Bild von den Hühnern zu bleiben, waren Hühner 8 bis 10. Man kann sich die gute Frage stellen, warum hat sich Jesus so von Herzen können demütigen? Und die Antwort ist, weil er sich so gesättigt hat oder gesättigt war in der Ehre von seinem himmlischen Vater. Und das heisst für dich und für mich, wenn wir uns von dieser Liebe und Annahme von dem Vater im Himmel sättigen, dann können wir etwas von der entdecken, von der Schönheit und auch von der Freiheit, von der Demut. Lass uns den Vers noch weiter präzisieren. Da werden, das werden zwei Sachen ausgesagt. Zuerst ist, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist. Also das Erste ist, über dem Volk Gottes thront der Name vom höchsten, allmächtigen Gott. Das heisst für mich, ich bin nicht einfach nur der Herr Bächler oder der Herr Pinkeli oder der Herr wer auch immer, sondern ich weiss für mich, hey, über meinem Namen, über meinem Leben thront der Name vom höchsten, allmächtigen Gott. Was für eine ehrenvolle Betitelung. Das Zweite ist Demut. Demut. Wenn ich das zusammennehme, dann habe ich ehrlich den Gedanken, wir sind ehrenvoll demütig. Ist das nicht wunderbar? Ehrenvoll, ehrvoll und zugleich demütig. Das macht uns aus. Das ist etwas Wunderschönes. Das ist Freiheit. Das, was Gott sagt, fahren wir weiter. Gott sagt nachher weiter, dass sie beten und mein Angesicht suchen. Beachte hier, die zwei Sachen beten und Angesicht Gottes suchen. Die paar Worte haben meinen Gebetshorizont nochmal erweitert, nochmal vergrössert. Meine Art ist, ich bete. Vielleicht tue ich auch Gott danken, ich tue Lobpreise, ich tue alles Mögliche. Und dann gehe ich wieder. Aber das steht noch mehr. Ich soll nicht, ja, für sich nicht nur beten, sondern ich soll, was? Sein Angesicht suchen. Wow! Und da, was für eine ehrenvolle Einladung. Gott will tatsächlich, er lädt uns ein, sein wunderbare, heilige, herrliche Angesicht zu suchen. Ich will mir gar nicht in den Sinn kommen. Gott ist so gross, aber er lädt mich ein. Und er lädt dich ein. Und die Frage ist jetzt, ja, schön, gut und recht, aber was heisst das denn? Was kann das heissen? Ich möchte dazu, zu dem gigantischen Bild, zwei neutestamentliche Fenster öffnen. Das Erste ist, Jesus sagt in Matthäus in der Bergpredigt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also das Angesicht von dem Gott im Himmel sehen. Ein reines Herz führt zu was? Ich werde zu einem Gottschauer oder Gottschauende. Hast du gut gesagt? Ja. Gewaltig. Wir Schweizer, Wir tun gerne reisen. Wir tun gerne Sachen anschauen. Es gibt so viele schöne Sachen auf dieser ganzen Welt zu sehen. Ich weiß nicht, ob du schon überall gewesen bist, was du sagst, hey, das war für mich das Schönste, was ich je gesehen habe. Hast du irgendwie das etwas Spontanes, wo du sagst, das war so boah gewesen? Heute Morgen hat jemand gesagt, du bist Balü. Oder was war es? Balü? Bialetzo, die Bialetzo, genau. Okay, zum Beispiel. Hast du schon irgendetwas, wo du sagst, das war so schön gewesen? Der Niesen. Wow, ein wunderschöner Berg beim Thunensee. Oh, das berührt mein Herz. Danke vielmals, ist gerade für mich. Ist gerade für mich gewesen. Wie? Ja. Der Garten geht zusammen, einen ganz speziellen Ort. Habe ich ja schon dürfen sein. Ganz speziell, ja. Genau, wie auch immer, was es da alles gibt. Und, aber ich komme auf den Punkt. Und zwar das gigantischste, das atemberaubendste Panorama, das es gibt, das ist ein Gottschauer oder Gottschauende. Sie ins Gesehen. Du kannst ja den schönsten, gewaltigsten Platz von dieser Erde sein. Du staunst und denkst, jetzt kann die Zeit einfach gerade bleiben stehen. Es ist so schön. Und doch, du bleibst du gleich. Du bleibst der gleiche Mensch. Aber wenn du etwas siehst von dem Angesicht Gottes, dann kann das Auswirkungen haben für dein Leben bis in die Ewigkeit. Gewaltig. Was Gott uns da für ein Fenster auftut. Nicht nur zu beten, sondern ihn zu suchen. Und das zweite Fenster, das ich dir auftue, als Neues Testament, das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte, wo uns extrem ausführlich erklärt wird, auch im Buch Mose. Und nachher aber geht sie über bis ins Neue Testament, in Hebräerbrief, Kapitel 7, 8 und 9, da wird uns ganz vieles erklärt, wo weiter, was die Stiftshütte bedeutet. Wenn du das nicht kennst, ganz kurz zwei, drei Gedanken, wo das Volk Israel mit dem Mose unterwegs war in der Wüste, hat Gott die Stiftshütte angeordnet. Stiftshütte, das heisst, von der Bedeutung her, zählt der Begegnung. Und zwar, Gott hat seinem Volk wollen, ganz speziell an diesem Ort begegnen. Und wir können jetzt da stundenlang über die Stiftshütte predigen. Da gibt es so viele ganz gewaltige Sachen. Aber ich möchte nur auf zwei Sachen hinweisen. Und das ist das eine, das ist der Vorhof. Das ist so der Vortrag, wo das Feuer ist. Und hinten dran ist das Heiligtum und das Allerheiligste. Das Allerheiligste hat der Hohepriester nur einmal im Jahr unter ganz bestimmten Bedingungen dürfen gehen. Gewaltig, wenn du das lesen. Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht auf all das nicht eingehen. Und man kann sagen, bei diesem Vorhof, dort ist so ein bisschen die Hauptgeschäftigkeit zu und her gegangen. Da ist das Volk gekommen, da sind Priester gewesen, da ist recht viel einfach da geworden. Und die Frage ist jetzt an dich und an mich, von wo aus betest du und ich? Von wo aus beten wir? Und ich denke so, als Christ ist mir so die Vorhof-Atmosphäre vertraut. Aber hier wird uns jetzt in dem Vers, den wir gelesen haben, eigentlich nochmal einen anderen Gebetsboden aufgezeigt. Klar, als Christ, Neues Testament, ich kann immer und überall beten, das ist schon nicht die Frage. Und gleich nochmal, es wird mir hier nochmal in dem Vers einen anderen Gebetsboden aufgezeigt, eine andere Perspektive aufgezeigt. Wenn ich so im Vorhof bin, dann bewege ich mich oft so ein bisschen im Alltagsgewirr innen, im Alltagsgestrüpp. Im Strüpp von den Sorgen, im Strüpp von ganz vielen To-Dos, die ich so tue, im Strüpp von den Ablenkungen und, und. Und meine Gedanken und meine Perspektiven sind oft überwuchert, so von allem Möglichen. Das kennen wir alle, ich kenne das. Und du sicher auch. Und jetzt steht da, tut nicht nur beten, sondern sucht mein Angesicht. Und ich sage es mal so, das Angesicht Gottes ist nicht im Vorhof, sondern es ist im Heiligtum, im Allerheiligsten. Und Neues Testament, der Hebräerbrief, ruft uns auf, lädt uns ein, komm in das Allerheiligste und begegnet dort dem Gott im Himmel. Einfach eine gewaltige Tür, die uns aufgeht, eine gewaltige Einladung, den Gott im Himmel können mit den inneren Herzensaugen können anfangen zu sehen. Und wenn wir mit dem Angesicht Gottes sind, ich glaube, es sind ein paar Sachen, die, wenn ich bei ihm bin, wenn ich in seiner Nähe bin, dann bin ich auch viel näher, logischerweise, als im Herz. Es ist auch eins, dass ich meine Welt ihm bringe, im Gebet. Das ist gut, das ist das Wunderschöne. Ich darf mein volles Herz ihm bringen. Aber wenn ich bei seinem Angesicht bin, dann bin ich auch an seinem Herz. Und er kann auch ganz anders zu mir reden. Nicht nur manchmal mit meinen Kindern. Sie kommen schnell, bringen ihre Sachen, springen wieder davon. Sondern, hey, ich will als Vater ihnen auch etwas sagen. Komm zu meinem Angesicht, ich will mit dir reden. Und zweitens, wenn ich bei seinem Angesicht bin, ich bin viel näher bei seinen Empfindungen. Wir dürfen unsere Empfindungen ihm bringen, unbedingt. Das ist wunderschön. Aber wenn wir auch seine göttlichen Empfindungen dürfen empfangen, das gibt uns normal wieder ganz eine andere Gebetsperspektive, eine Lebensperspektive. Ich habe selbst erlebt, die Tage, ich habe für meine Kinder gebetet, ich habe wieder gesagt, ich bin viel mehr im Angesicht Gottes und ich habe ganz anders für meine Kinder gebetet. Ich bin verschrocken, positiv, wenn ich für meine Kinder bete. Das macht etwas mit uns. Und noch etwas im Angesicht Gottes, wir vergessen die Zeit. Du schaust nicht mehr auf die Uhr, wie lange muss ich noch beten? Wann ist die Zeit, je nachdem, was du für ein Christ bist? Sondern, ehrlich, oh, jetzt muss ich mir rücken, jetzt muss ich wieder in den Alltag gehen. Das ist etwas Wunderschönes. Die Gegenwart Gottes wünsche ich dir und mir noch viel mehr. Lass nicht nur beten, so gut es ist, sondern auch sein Angesicht suchen. Gott schauer, Gott schauende sein. Es ist eine spannende Seite, was jetzt für einen Aspekt kommt, wo Gott sagt. Eine Stunde ist vielleicht ein bisschen, aber es passt. Und zwar, und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben. Das ist auch spannend. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, wenn ich mich das Leben in sein Licht stelle, dann nehme ich plötzlich Sachen über meinem Leben wahr. Hier steht es, von ihren bösen Wegen Sünden erkennen. Ich nehme Sachen in meinem Leben wahr, wo ich es nie erkennen würde. Ich werde dem Versabschnitt zwei Titel geben. Der erste Titel ist Buße tun, entspann dich. Entspann dich. Bei vielen Leuten ist es so, wenn es so darum geht, Buße tun, Sünden zu Jesus bringen, das löst bei ihnen so ein bisschen ein Unverständnis aus, ein Unbehagen, Druck, Stress. Ich will dir etwas sagen. Alles, was von Gott her zu uns kommt, alles soll dazu dienen, dass wir immer mehr in seine göttliche Freiheit hineinkommen können. Er wird uns freier und freier machen. Ich habe gerade die Tage einen Vers gelesen, so ein bisschen der Kontrast zu der Freiheit, und zwar folgender. In Wirklichkeit, also Wirklichkeit, welche Wirklichkeit? Das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Du liest es und denkst, hä? Ist ein bisschen komisch, doch nicht wahr? Ich komme auf den Vers zurück. Ich mache einen Sprung zu meinen Kindern zum Duschen. Es ist etwa mal so, dass meine Kinder sagen, so Kindli, oder Kindli, ja, sie nehmen Kindli, Zeit zum Duschen. Und das löst bei den Kindern in der Regel nicht Begeisterungsstürme aus, sondern zuerst mal so ein entschlossenes Nein, mache ich nicht, will ich nicht, lieber aromatisch duften. Und es gibt ein bisschen eine Diskussion, aber es kommt der Moment, wo sie unter der Dusche stehen. Und dann geht es nicht lang, in der Regel, und irgendwann ist Kürze singen. Dann gehst du zu ihnen und dann sagt sie, Papi, es tut so gut, so entspannend, sich zu duschen. Und für mich ist das ein wunderbares Bild von dieser Erlösung, das Jesus mit uns tun will. Dass der Schweiß und der Dreck und alles Zeug abgespült werden kann. Das ist nicht so doof, sondern es tut gut. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, wo man zuerst sagt, ich brauche doch keine Dusche, ich bin doch frei. Ich möchte nur ein Alltagsbeispiel nehmen von so Mini-Gefängnissen. Von denen gibt es Hunderte. Nur ein Beispiel. Und zwar, das sind zwei Personen, die haben zwischenmenschlich eine heftige Auseinandersetzung. Und er sagt der eine zum anderen, lass mich doch einfach endlich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber in Tat und Wahrheit hat die Person überhaupt keine Ruhe. Sondern eigentlich kocht sie innerlich. Es brodelt innerlich. Und sie igelt sich ein gegenüber dieser Person. Je nachdem, wochenlang oder es gibt Geschichten, jahrelang. Und wenn sie die Person wieder sieht, sagt sie, lass mich endlich in Ruhe. Und Gott sagt, hey, Fritz, hey, Stefan, hey, Küsse, ich will dich aus dieser Enge, ich will dich aus diesem Gefängnis rausholen. Mein Sohn Jesus hat am Kreuz mit seinem Blut für all diese Gefängnisse gezahlt. Und es gibt so viele Alltagsgefängnisse, wo wir drinnen sind. Und das Kreuz von Jesus hat auch den Schlüssel, verschiedenste Schlüssel für jede Form von Gefängnis, die es gibt in unserer Welt, wo wir in Enge sind, wo wir irgendwo zusammengedrückt sind. Mein Sohn Jesus hat die Fähigkeit, in dieses Gefängnis hineinzukommen und hat nur ein Ziel, dich frei zu machen. Was für eine gewaltige Botschaft. Darum, Gott will uns ja nicht prügeln und uns schlecht machen, sondern er weiss um unsere Gefängnisse, die so vielschichtig sind. Und da wird er uns rausholen. Und in seine wunderbare Freiheit. Darum, entspann dich. So wie sich unsere Kinder entspannen beim Duschen. Und das zweite ist, der zweite Titel ist, Buße tun, du es feiern. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ist es ein wunderbares Bild, was die Erlösung von Jesus ist. Im Moment in dieser Zeit, das ist eigentlich unglaublich. Man kann sagen, die ganze Welt ist am Seufzen. Ich weiß, man denkt, das ist abartig. Wegen einem Virus, die ganze Welt ist in Maske. Aber es ist wahr, es ist real. Und alle lechzen eigentlich, ich sag mal, nach dem Heilmittel. Wenn kommt es endlich? Und ich glaube, der Moment, was wird da sein, das wird man feiern. Ich bin jetzt bewusst bei dem Thema Corona, da gibt es auch kontroverse Sichtweisen. Es ist alles so klar. Aber ich denke, vom Grundbild her, jetzt auf saubere, klare Art und Weise, was Jesus ist, was die Erlösung ist. Die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung wegen der Sünde seufzt. Also die ganze Schöpfung seufzt unter dem Sündenvirus. Und das Blut von Jesus hat die Kraft und die Power, jeden Virus zu besiegen. Und das ist ein Fest. Das kannst du feiern. Und darum, wir müssen es feiern. Yes! Darum beten wir den Jesus an. Es gibt so viel Grund, ihn zu feiern. Also Gott hat nie vor, dich in die Enge zu führen. Mit Buße, sondern er will dich einfach in die Weite führen. Und noch der letzte Punkt, den wir haben, bei dem, was Gott sagt, ist, und ihr Land heilen. Ihr Land heilen. Was für eine gewaltige Perspektive. Gott hat nicht nur eine Perspektive für jeden einzelnen Mensch, sondern auch für ganze Nationen. Und das Gebet, wo der Salomo, das die Begebenheit, wo Gott zum Salomo geredet hat, vor 3000 Jahren, denken wir, schön und nett. Aber ich könnte jetzt etwas sagen. Das, was Gott hier gesagt hat, geht rein auf gewaltigste Art und Weise bis in unsere heutige Zeit. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Das ist das Land Uganda. Uganda ist vor ungefähr 35 Jahren absolut eigentlich schon am Boden gewesen. Die Welt hat gesagt, das Land ist einfach, es ist alt. Es hat brutalste, schlimmste Bürgerkriege gegeben. Man kann sagen, das Land, das ist ausblühtet gewesen von all dem Furchtbaren, was passiert ist. Die Inflationsrate ist von 380 auf 1000% aufgeschnellt. Dann hat noch AIDS das Land ergriffen. Und die WHO hat gesagt, das Land wird 1997 wird das Land kollabieren. Und aufgrund von dieser Riesennot haben sich Christen zusammengetan. Und es ist eine gewaltige Gebetsbewegung entstanden. Zehntausende von Leuten sind zum Glauben gekommen. Und sie sind nicht nur zum Glauben an Jesus gekommen, sondern sie haben sich wirklich mobilisieren für ihr Land. Und der König von Uganda, er hat sogar die Fürbitter speziell erwähnt und hat das Land dem Gott von der Bibel geweiht. Und das war wie ein Dammbruch. Und es hat eine förmliche Transformation auf stattfinden. Statt dass jetzt einfach wieder Blutrache um sich gegriffen hat, hat Vergebung, Versöhnung angefangen passieren. Und das Land ist wirklich auf den Kopf gestellt worden. Und jetzt kommt das Spannende. Der Leitfaden von diesen Gebeten, von dieser Gebetsbewegung, ist unter anderem genau das gewesen, was Gott gesagt hat. Also genau das, was da steht in 2. Chronik 7, das war für sie der Leitfaden gewesen. Also wir sehen, das, was da Gott gesagt hat, ist 3000 Jahre später sichtbar worden, Wirklichkeit worden auf unserer Welt. Und ich habe in all diesen Jahren ein Thema, das mich immer fasziniert. Und das ist das Thema Erweckungsgeschichte. Erweckungsgeschichte ist eine andere Linie als Kirchengeschichte. Kirchengeschichte, das ist doch ein bisschen das kirchenpolitische Zeug, da finde ich so. Aber Erweckungsgeschichte, das setzt mich unter Strom. Und spannend ist, wenn du Erweckungsgeschichte studierst, dann siehst du in all diesen Ländern, wenn so ganze Landteile sind ergriffen worden, wenn ganze Landteile sind zum Glauben an Jesus gekommen, wenn zum Beispiel die Esler nicht mehr gelaufen sind, weil sie sich nur gewonnen waren, dass sie immer nur ausgepeitscht werden. Und plötzlich sind die Bauern Christen geworden. Die Tiere haben nicht mehr da, weil die Bauern sind so lieb waren. So ganz praktische Sachen, wie auch immer. Das hat ganze Länder verändert. Und sie haben immer wieder sich an diesen Versen orientiert. Das ist passiert, das war Wirklichkeit. Und wenn wir das heute lesen, Gott, du unser Land heilen, dann können wir an unser Land denken. Und das Land letztendlich besteht aus ganz vielen einzelnen Menschen. Einzelne Menschen machen das Land aus. Wenn ein Mensch geheilt wird, ist ein Teil von dem Land bereits wieder ein wenig geheilt. Und lass für unser Land einstehen und beten, dass unser Land darf heilig erleben darf. Und ich habe drei Leute beten, ich darf gerne vorkommen, sagen, hey, lass jetzt einfach zusammen aufstehen und wie einstehen und etwas von dem, was wir da jetzt gehört haben, was Gott gesagt hat, auch tun und ein Zeichen setzen und sagen, jawohl, Gott, heil unser Land. Und lass doch aufstehen für den Moment, weil unser Land braucht wirklich auch ganz stark Heilung.
Genau. Ich habe fest auf dem Herzen so eine geistliche Dusche in Empfang zu nehmen, indem wir wirklich anfangen, Buss zu tun. Und im Wort Gottes steht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass du Gott bist. Und jeder, der das gerne will und kann, darf mit mir jetzt runterknüllen, auf die Knie gehen und wirklich, dass wir können, das ist mir so auf dem Herzen, einfach auch Buss zu tun. Buss zu tun für unser Land, aber auch für mich persönlich. Jeder kann sich selber prüfen, wo gebe ich Gott nicht Ehr und wo geht es nur um mich und meine Bedürfnisse. Jesus, es tut mir so leid, ich will mich da drunter stellen und will einfach Buss tun für dort, wo es nur um mich gegangen ist und nicht um dich. Und wo ich nur für mich geschaut habe und nicht für die anderen. Du sagst in deinem Wort, wir sollen dich an erster Stelle setzen und den Nächsten so lieben wie uns selber. Und danke, dass wir die richtige Reihenfolge wieder einhalten dürfen. Dass du zuerst kommst, dass wir dir Ehr geben dürfen. Und dann der Nächste. Und du sagst in deinem Wort, du wirst für uns sorgen. Wir müssen gar nicht so viel für uns selber sorgen und schauen, sondern du sagst, du wirst für uns sorgen. Und für das möchte ich dir einfach Danke sagen. Und danke, dass wir jeden Tag wirklich die Möglichkeit haben, zum Buss zu tun. Um die Dusche in Empfang zu nehmen, um uns reinwaschen zu lassen durch dein wunderbare Wort Gottes. Ich danke dir so viel mal dazu. Im Namen Jesus Christus. Amen.
Ja, Herr, danke, bist du auf diese Welt gekommen. Bist du in Form von einem Menschen, von Jesus, auf diese Welt gekommen und hast diese Welt angefangen auf den Kopf zu drehen. Dass du gekommen bist und die kulturellen Sachen von unserem Denken, von unserem Sein, hast du angefangen auf den Kopf zu stellen. Also die Hierarchie, die Hackerei, was auch immer kannst vernichten und hast willen vernichten und auf den Kopf gestellt hast. Dass du dich demütigt hast und und neue Perspektiven gebracht hast. Und ich will dich bitten, dass du jetzt in unsere Herzen kommst, in unser Land hineinkommst und die kulturellen Sachen, die uns im Weg stehen, wo wir uns selber im Weg stehen, um dir näher zu kommen, dass du dich aus dem Weg räumen und dass du aufstehen kannst, dass du aufblühen kannst, dass deine Kultur, deine Kingdom Culture, dein Königreich kann grösser werden auf dieser Welt, in dieser Schweiz, in unseren Herzen. Dass dort, wo wir uns selber im Weg sind, dass wir dort auf die Seite stehen können. Dass wir nicht immer denken, wir sagen die Besten, wir können alles, sondern dass wir checken können, dass wir ohne dich nichts sind, nichts haben. Dass du alles bist, wo uns erfüllt. Dass wir alles kriegen von dir, was wir können. Und dass es nur und einzig allein um dich geht.
Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus, Heiliger Geist, hier auf der Erde haben wir eine Rangordnung oder eine Hackordnung von ganz verschiedenen Verantwortungsträgern. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich verschiedene Problemstellungen überlagern und je länger komplexer werden, möchte ich einfach für uns Wähler, für unsere Gewählten und für unsere eingesetzten Entscheidungsträger beten. Vater, ich bitte dich, dass die Verantwortungsträger in dem Land in einer dienenden Leiterschaft, in einer ehrenvollen Demut ausgerichtet bleiben auf deine Ordnung und fest bleiben in deiner Sicherheit. Ich bitte dich für Einheit in der Vielfalt der Schweiz. Ich bitte dich für Offenheit gegenüber der Welt und auch für Weisheit in der Verantwortung für die künftige Generation. Damit unser Hand heil wird, zum Wohl nicht nur von uns Menschen, die darin wohnen, sondern zum Wohl von der ganzen Welt und zur Ehre von dir, Gott. Amen.
Heiliger Gott, ich bete dich an, als unser König, als unser Herrscher. Und ich lege unser Land in deine Hände, wo immer so eine Dunst liegt zum Teil, so einen geistlichen Nebel. Wir wissen gar nicht, was rechts ist, was links ist. Wir haben oft keinen offenen Himmel zu dir. Ich bitte dich, dass du die Grosswetterlage klärst, dass du einen offenen Himmel schenkst zu dir als Nation. Ich bitte dich, dass du all das wegnimmst, was uns ablenkt. Allem voran das Geld und der Besitz, der bei uns immer das Thema ist. Ich bitte dich, Gott, dass du für uns sorgst, aber dass du auch Vertrauen schenkst in deine Versorgung. Und Gott, ich lege dir auch alle Angst an, die in diesem Land ist. Jetzt gerade mit Corona, aber auch sonst. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, wenn wir vor dir stehen. Heiliger Gott. Amen.
Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütiget, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen.